Sie hören die Nachrichtensendung Cut News auf Nova Radio.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen in der Nachrichtensendung Cut News auf novaradio.ch. Wie Sie gewohnt sind, informieren wir Sie Ende der Arbeitswoche über den katholischen Glauben, sei es aus Vatikan, der Welt, aus Europa oder der Schweiz. Natürlich verbinden wir auch Politik und Kultur in Verbindung mit unserem katholischen Glauben und informieren wir Sie auch über dieses Thema. Natürlich sind wir auch auf Spenden angewiesen, so dass dieser Sender weiter Bestand halten kann, sei es mit dieser Nachrichtensendung oder auch die verschiedenen Nachrichten. Wie Sie spenden können, sei es monatlich oder jährlich, finden Sie auf unserer Webseite www.novaradio.ch. Aus Studio begrüßt Sie der Chefredaktor Davor Novakovic. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der Nachrichtensendung Cut News jede Woche. So nach dem Rosenkranzgebet. Heute habe ich auch später ein Interview zum neuen Weltverfolgungsindex mit Herr Philippe Fangelon. Er ist der Leiter von Open Doors Schweiz. Wir werden am Sonntag, spätestens am Samstag, auch noch darüber berichten, über den Gutachten zum Missbrauchsfälle im Erzdiözese München und Freising, wo man eine Hetzjagd nun auf dem emeritierten Papst Benedikt XVI. Macht, aber eben das in den nächsten Tagen. Beginnen werde ich mit der Nachricht von den Kollegen von cut.net, die titeln Kultur des Todes. Macron möchte Recht auf Tötung Ungeborener als EU-Grundrecht. Die Forderung des französischen Präsidenten dürfte offensichtlich eine Reaktion auf die vorgestrige Wahl der neuen EU-Parlamentspräsidentin, die aus Malta kommt, Roberta Metsola, sein, die als pro-life gilt. Protest aus Deutschland, bis jetzt nur von der AfD. Der französische Präsident Macron hat vorgestern im EU-Parlament vorgeschlagen, das Recht auf Tötung ungeborener Kinder als EU-Grundrecht zu definieren. Macrons Vorstoß dürfte ganz offensichtlich eine Reaktion auf die vorgestrige Wahl der neuen EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola sein, die sich klar für den Schutz des Rechts auf Leben auch für ungeborene Kinder ausspricht. Aus Deutschland gibt es Kritik an dieser Forderung, bis jetzt nur von der AfD. Beatrix von Storck, die stellvertretende Bundessprecherin der AfD, erklärt zur Rede des französischen Präsidenten vor dem EU-Parlament wörtlich, ich zitiere, Macron will nach der Schuldenunion jetzt auch die Abtreibungsunion. Die Aufgabe des Schutzes ungeborener Lebens verstößt gegen deutsches Strafrecht und ist unvereinbar mit unserem Grundsatz. Macrons Vorstoß, das Recht auf Abtreibung in die EU-Grundrechtscharta aufzunehmen, bedeutet das Ende Europas als Wertegemeinschaft. Zitat Ende. Es ist komisch, dass die CDU aus Deutschland als Beispiel, wo sie ein C als christliche Partei haben, nichts sagen. Auch der frühere Gesundheitsminister von Deutschland hat ja die Abtreibung als Recht empfunden, aber die Therapie für die gleichgeschlechtliche Paare, da er ja selber eine davon ist, hat er als ungerecht und nicht grundrecht mit dem Menschen vereinbart. Also da sieht man, dass nur die AfD, und in Deutschland sagen viele, dass AfD nicht parteiisch bzw. nicht demokratisch ist, die einzige Partei ist, das etwas dazu sagt, bis jetzt in Europa. Man muss aber noch sagen, dass eine finnische EU-Abgeordnete, weil sie vorgestern ein Bibelzitat gebraucht hat, nun im Gefängnis gelandet ist. Man sieht, dass die Wertegemeinschaft, was sich die EU immer so sagt, sie sind ein demokratisches Parlament gegen Grundrechte zum Leben und zu Christsein verstoßen. Papst Franziskus überträgt erstmals neue Laienämter im Petersdom, schreibt unser Partner Nachrichtenagentur CNA Deutsch. Der Vatikan hat angekündigt, dass Papst Franziskus an diesem Sonntag, den 23. Januar, im Petersdom zum ersten Mal Laien die Ämter des Katechetenlektors und Akkultiven verleihen wird. Die Kandidaten aus drei Kontinenten werden die neuen Ämter während der päpstlichen Messe zum Sonntag des Wort Gottes am 23. Januar erhalten. Zwei Personen aus Peru werden von Papst offiziell zum Katecheten, manchmal auch Katechist genannt, ernannt. Ebenso die weiteren Kandidaten aus Brasilien, Ghana, Polen und Spanien. Das Amt des Lektors wird katholischen Laien aus Südkorea, Pakistan, Ghana und Italien übertragen. Jedes dieser Ämter wird durch einen von der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung vorbereiteten Ritus übertragen, der zum ersten Mal präsentiert wird, wie es in einem Kommuniqué des Vatikans vom 18. Januar heißt. Ich zitiere: Von der Predigt werden die Kandidaten aufgerufen, zum Namen genannt und die Kirche vorgestellt. Zitat Ende heißt es darin. Diejenigen, die zum Lektorendienst berufen werden, wird eine Bibel überreicht, während den Katecheten ein Kreuz anvertraut wird. In diesem Fall wird es sich um eine Kopie des Pastoralkreuzes handeln, das von den Päpsten Paul VI. Und den heiligen Papst Johannes Paul II. Verwendet wurde. Papst Franziskus hat im vergangenen Mai das Amt des Katecheten als berufsständiges Dienst in der katholischen Kirche eingeführt. Das neue Amt ist als Ehrenamt gedacht und unterscheidet sich damit von Priestern, Diakonen, Pastoral- und Gemeindereferenten, ebenso wie von der Arbeit von Religionslehrerinnen. Das Amt gilt für das gesamte Leben, unabhängig davon, ob die betreffende Person diese Tätigkeit während ihres gesamten Lebens aktiv ausübt. Zusammen mit dem Ritus, der in lateinischer Sprache präsentiert wurde, hat die Vatikanische Kongregation dem Präfekt Kurien Erzbischof Arthur Roach ist auch ein Brief veröffentlicht, der an die Vorsitzende der Bischofskonferenz der ganzen Welt gerichtet ist. In diesem Brief wird näher erklärt, was es bedeutet, Katechet zu sein, welche Funktion die Katecheten übernehmen, welche zusammen Voraussetzung gegeben sein müssen und auch wer diesen Dienst nicht ausführen sollte. Nun, was bedeutet eigentlich Katechet? Was ist ein Katechet und was tut er? Ich zitiere: Der Dienst des Katecheten ist ein dauerhafter Dienst, an der Ortskirche entsprechend der von Ortsordinarius erkannten pastoralen Erfordernisse, der aber auch laikale Weise durchgeführt wird, wie es den Wesen dieses Briefes erwartet. Es ist vielfältig und unterschiedlich, Zitat Ende, heißt es im Brief. Ich zitiere: Zunächst ist es betont, dass es sich um einen laikalen Dienst handelt, der als Fundament der gemeinsame Getauftsein, das im Sakrament der Taufe empfangene königliche Priestertum hat und sich wesentlich vom geweihten Amt unterscheidet, das im Sakrament der Weihe empfangen wird. Zitat Ende, präzisiert der Text. Die Katecheten sind, ich zitiere, Kraft ihrer Taufe berufen, in der Ortskirche für die Verkündigung und Weitergabe des Glaubens mit Verantwortung zu tragen und diese Aufgabe in Zusammenarbeit mit dem geweihten Amtsträger und unter deren Leitung wahrzunehmen. Zitat Ende, heißt es weiter. Ein Katechet, der mit dem Dienst versehen wird, kann unter anderem folgende Aufgabe übernehmen. Ich zitiere: Leitung des Gemeindegebets, insbesondere der sonntägliche Liturgie in Abwesenheit des Priesters oder Diakons, die Begleitung der Kranken, die Leitung von Begräbnisfeiern, die Ausbildung und Anleitung anderer Katecheten, die Koordinierung pastoralen Initiativen, die menschliche Förderung gemäß der Soziallehre der Kirche, Hilfe für den Armen, die Pflege der Beziehung zwischen der Gemeinde und den geweihten Amtsträger. Zitat Ende. In diesem Sinn ist es Aufgabe der Bischofskonferenz, das Profil, die Rolle und die stimmigsten Formen für die Ausübung des Dienstes der Katecheten zu klären, wie es im Motu proprio Antiquum Mysterium vorgesehen ist. Zitat Ende. Nun machen wir hier einen kurzen Break und dann kommt das Interview mit Herr Philipp von Schul.
Kat News präsentiert das Hauptthema.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Nachrichtensendung Kat News, unser heutiges Thema ist der neue Weltverfolgungsindex. Mein heutiger Interviewgast ist Herr Philipp von Schola, Leiter von Open Doors Schweiz. Lieber Herr von Schola, herzlich willkommen in der Nachrichtensendung.
Danke vielmals für diese Möglichkeit, das Weltverfolgungsindex zu thematisieren, Herr Novakovic.
Die erste Frage ist: Wie sieht die aktuelle Situation für uns Christen weltweit aus?
Also ich muss leider sagen, also wirklich leider, dass die Situation der Christen weltweit sich im Berichtszeitraum von 1. Oktober 2020 zu 30. September 2021 weiter verschlechtert. Gemäß unserem Weltverfolgungsindex, die wir neu publiziert haben, sind ungefähr 360 Millionen Christen verfolgt weltweit. Das bedeutet einen Anstieg um 20 Millionen im Vergleich zum Vorjahr. Diese Entwicklung oder schlechte Entwicklung hat zu tun mit verschiedenen Hauptgründen. Eine ist die Situation südlich der Sahara, wo die Gewalt gegen Christen zunehmend ist durch islamistische Gruppen. zu tun mit der Situation in Indien, wo immer mehr Christen sind von Verfolgung aufgrund des Hindu-Ultranationalismus betroffen. Und was ich noch erwähnen kann, das ist die Situation in autoritären Regimen, like in China oder Nordkorea, wo die Bevölkerung unter viel Druck und, wenn ich über China sprechen kann, noch mehr Druck als vorher sich befinden.
Diese Punkte werden wir auch besprechen. Letztes Jahr haben die Taliban wiederum die Macht in Afghanistan übernommen. Wie sieht die Lage für Christen dort aus? Wie viel leben überhaupt in Afghanistan Christen?
Was ich erstens erwähnen möchte, dass ich das Nordkorea war Nummer 1 in unserem Selbstverfolgungsindex während 20 Jahren jetzt. Und neu dieses Jahr ist Afghanistan auf diese ersten Platz. Und natürlich, das ist verbunden mit der Verschlechterung der Situation im Land. Und ja, das ist ganz klar die Situation. Also, ich möchte erstens sagen, dass die Christen in Afghanistan, das ist ein paar Tausende. Das ist wirklich eine sehr kleine Minderheit. Aber diese Christen, die sind unter eine extreme Verfolgung. Und die Situation ist wirklich beunruhigend und zeigt auf, dass die Christen riskieren den fast sicheren Tod, wenn sie entdeckt werden. Das gilt für die Männer. Für die Frauen oder Mädchen, die werden wahrscheinlich nicht getötet, aber sie laufen unter Gefahr, dass sie werden verheiratet mit Taliban-Kämpfern. Oder sie werden vergewaltigt oder verschleppt oder verkauft. Und das sind die Risiken, die sehr konkret die Christen haben in Afghanistan. Und was wir auch als Zeugnisse erhalten haben, das ist, dass die Taliban-Kämpfer machen aktiv Jagd auf Christen und gehen sogar von Tür zu Tür, um sie zu finden. Wir wissen, dass sie Listen haben von Christen und dass sie versuchen, diese zu finden. Und das bedeutet, dass ein Großteil der christlichen Bevölkerung, also von diesen paar tausende Christen, ein Teil ist in ländliche Gebiete oder Flüchtlingslager in den Nachbarländern geflohen, wegen der Situation. Aber um ehrlich zu sein, die Situation war schon vor die neue Regierung des Talibans war so schon natürlich sehr schwierig im Afghanistan. Und das ist schon so, dass Afghanistan war Nummer 2 in den letzten Jahren im Weltverfolgungsindex. Also das war immer sehr riskant, Christen zu sein im Afghanistan. Und das Land war bereits intolerant gegenüber Christen und die Verfolgung war auf einem sehr hohen Niveau. Die Situation hat sich einfach, wenn überhaupt möglich, um ehrlich zu sein, hat sich noch weiter verschlechtert. Also es gibt einfach keinen Platz im Afghanistan, um Christ zu sein. Es ist eine Schande für die Familie und die Gemeinschaft, wenn sie erfahren, dass ein Mitglied ihrer Familie Christ geworden ist. Und das bedeutet im besten Fall die Ablehnung durch die Familie und im schlimmsten Fall den Tod.
In vielen europäischen Ländern hat man ja die Helfer, was sie bei NATO geholfen haben, versucht rauszunehmen oder haben sie es auch ausgeflogen. Haben Sie mit der Schweizer Regierung Kontakt aufgenommen, um den Christen in Afghanistan zu helfen oder sie gar hier in die Schweiz zu bringen? Falls ja, was hat der Bundesrat dazu gesagt?
Also von Open Doors her, wir hatten keine Kontakte mit der Schweizer Regierung, um sehr ehrlich zu sein. Und ich möchte auch ehrlich sagen, dass wir können nichts sagen, im Detail sagen über unsere Arbeit in der Region, weil die Situation ist sehr, sehr gefährlich. Aber selber haben wir keine Kontakte mit Schweizer Regierung gehabt. Es gibt weitere Organisationen, die das versucht haben, aber das ist eine sehr schwierige Lage. Also die Kontakte zu haben mit Christen vor Ort, die Lösungen zu finden, um diese zu schützen, und weil die Situation ist einfach chaotisch im Land generell.
Was kann man dann oder die Organisation vor Ort, wie helfen Sie den Christen in Afghanistan?
Wir versuchen, wenn immer möglich, also die Organisationen versuchen, wenn immer möglich, das ist mit viel Energie und in der aktuellen Situation verbunden. Aber ich glaube, was am wichtigsten ist zurzeit, und da sind die Afghanen sagen das selber, das ist, dass wir für sie beten. Weil die Situation ist so schwierig, sie haben uns gesagt, wir können nur auf Gott und auf Jesus zählen. Wir haben keine andere Hoffnung als Jesus. Und wir als Christen in unseren Ländern, wir können und wir sollen für unsere Geschwister beten, im Wissen, dass Gott natürlich auch agieren kann. Das bedeutet nicht, dass wir nichts konkret machen sollen. Wir sollen natürlich versuchen, die Christen auch im Flüchtlingslager zu helfen, zum Beispiel zu finden und zu helfen. Aber Gebet in der aktuellen Situation ist ein wichtiger Teil der Unterstützung, die wir machen können, weil es gibt keine Grenzen für Gebete.
Kommen wir nun zum nächsten Punkt: China. Vatikan hat den Vertrag verlängert. Nach wie vor wissen wir nicht, was Vatikan mit China ausgehandelt hat. China exportiert ein Modell ideologische und zentralisierte Kontrolle gegenüber Religion. Nun hier zwei Fragen. Was ist das für ein Modell und wo exportieren Sie es?
Also in China, das Modell ist das folgende. Das ist eine Ideologie, die predigt, dass China ist eine Nation, ein Volk und es gibt nur eine Glaube. Dieser Glaube ist natürlich verlinkt mit der Kommunistpartei. Und diese Ideologie, das bedeutet, dass jeder, der von dieser Ideologie abweicht, stellt eine Gefahr dar für das Land und muss wieder in die Reihe zurückgebracht werden, ob ich das so sagen darf. Also das bedeutet, China auf jeden Fall kontrolliert seine Bevölkerung. Die Regierung möchte die ganze Bevölkerung unter Kontrolle haben. Das bedeutet auch, die digitale und elektronische Mittel zu benutzen, um die Bevölkerung zu kontrollieren, unter Kontrolle zu haben. Aber was die Christen betrifft, diese Kontrolle sind immer tiefer geworden und es gibt immer mehr zum Beispiel Maßnahmen wie der Zugang zur Bibel oder zu biblischen Anwendungen zu blockieren, die Aktivitäten der Kirche streng überwachen, einschließlich Online-Meetings, weil natürlich während der Pandemie haben die Kirche versucht, die Gläubige online zu sammeln und Gottesdienste zu haben. Aber diese Online-Meetings sind auch streng überwacht, wenn diese überhaupt möglich sind, weil natürlich blockiert die Regierung solche Mittel auch. Und Autoritarismus ist verbreitet durch Technologie. Und jetzt, wie Sie das erwähnt haben, dieses Modell wird von anderen Ländern übernommen, weil sie sehen, dass es erfolgreich ist, um die Bevölkerung unter Kontrolle zu haben. Und jetzt wissen wir, dass in Vietnam dieses Modell wurde auch verbreitet, in Kuba auch, wo die Situation von Christen immer mehr unter Kontrolle der Regierung ist.
Sind das diese zwei Länder neben China, wo sie dieses Modell übernommen haben, oder gibt es auch andere Länder, die darüber denken, ich hoffe nicht hier in Europa?
Wie soll ich das sagen? Es gibt Länder, die vielleicht nicht das von China übernommen haben, aber in die gleiche Richtung denken oder handeln. Also ich nehme das Beispiel von Indien zum Beispiel, die auf Rang 10 sich befindet in der Weltverfolgungsindex. Das ist ungefähr die gleiche Ideologie. Die Idee von nationalistischen Hindus ist, dass Indien ist eine Nation, eine Bevölkerung, eine Religion. Das bedeutet, dass jeder Indien sollte Hindu sein. Und die Leute, die zum Beispiel Christen sind, aber auch Muslimen sind in Indien, die sind einfach als nicht Indien gesehen. Und das hat wirklich eine riesige Konsequenzen auf die Christen in Indien. Das gibt eine Welle von Gewalt gegen Christen und andere religiöse Minderheiten. Es gibt auch viele Diskriminationen, Verfolgung, Attacken gegen Christen, weil die hinduistischen Nationalisten, sie werden wirklich die Attacken gegen Christen promoten im Sinne von Desinformation, Propaganda in den sozialen Medien publizieren und dafür die Christen als nicht Teil von Indien beschreiben.
Bevor ich nur kurz dann auf Indien komme, noch in China, es gibt, vielleicht können Sie unseren Zuhörer und Zuhörerinnen den Unterschied erklären. Es gibt ja in China eine Untergrundkirche und in Anführungszeichen die offizielle. Können Sie da dazu etwas sagen?
Es gibt zwei verschiedene Kirchen, nicht Organisationen, aber Kirchensysteme in China, wenn man so sagen kann. Es gibt die offiziellen Kirchen, die von der Regierung erkannt werden. Und es gibt diese Hintergrundkirche. Diese Kirche von Christen, also sie haben auch teilweise Gebäude, wie die anerkannte Kirchen in China. Einfach diese nicht offizielle Kirche ist einfach erkannt, einfach die Regierung nicht und möchte nicht die Restriktionen, die die offizielle Kirche haben für ihre Gottesdienste, ihre Organisation, sie akzeptieren das nicht. Und dafür sind sie natürlich noch mehr unter Kontrolle und verfolgt als die offizielle Kirche. Aber um ehrlich zu sein, in die aktuelle Situation sind alle Christen in Indien, in alle Denominationen, in alle christliche Umfeld, sind immer mehr kontrolliert, immer mehr unter Druck, erhalten immer mehr Restriktionen, wie zum Beispiel, dass junge Leute unter 18 Jahre alt dürfen nicht in Gottesdienste teilnehmen. Das betrifft alle Christen in Indien und es gibt keinen Unterschied zwischen der Art von Kirchen, die in China existieren.
Nun kurz zu Indien. Vorletzte Woche hat ja Indien gesagt, dass die Missionare-Organisation von Heiliger Mutter Teresa keine öffentlichen Gelder bekommt oder mehr sammeln darf. Können Sie etwas dazu sagen, ob sich die Lage geändert hat und was heißt das für die armen Christen, wo diese Organisation unterstützt hat, was das Leben betrifft?
Das ist typisch der Druck von der Regierung gegenüber Christenorganisationen. Also sie wollen nicht mehr in Indien solche Organisationen haben, die die Bevölkerung unterstützen. Und das ist ganz klar, seit mehreren Jahren versucht die Regierung, alle diese Organisationen unter Druck zu setzen, zu schließen, die Aktivitäten zu verbieten. Das ist wirklich eine Tendenz, die seit Jahren existiert. Und das macht die Arbeit von NGOs in Indien immer mehr schwierig. Und natürlich hat das einen Impact auf die armen Leute in Indien. Das kann von unserer Seite als Schweizer, das scheint wirklich unglaublich zu sein, dass man verbietet, dass Organisationen arme Leute unterstützen. Sie machen nichts anderes, als wirklich diese Leute zu helfen. Aber die Regierung hat viel Angst oder dacht, dass solche Organisationen auch das Evangelium verbreiten. Und sie wollen einfach das eliminieren. Und das bedeutet, dass sie viele Restriktionen, wenn nicht einfach diese Organisationen schließen oder dass sie ein Verbot erhalten, Geld von Ausland zu erhalten. Und das hat natürlich riesige Konsequenzen auf die Nothilfe, die möglich ist für arme Leute in Indien.
Hat Ihrer Meinung nach die EU, UNO oder auch die Schweizer Regierung irgendetwas in der Hand, wo man China oder Indien in diesem Fall unter Druck setzen kann, dass sich die Lage etwas verbessert?
Also was China betrifft, ich werde ohne in die Details zu gehen, aber man muss ehrlich sagen, diese Situation ist sehr schwierig, weil die ökonomische Situation und wie unsere Länder von China abhängig sind, hat Einflüsse auf, wie sie die Menschenrechte thematisieren mit China. Und natürlich, ich würde begrüßen, dass unsere Regierung viel klarer über die Menschenrechtssituation in Indien in bilaterale Kontakte das thematisiert. Es wurde mehrmals von Herrn Cassis zum Beispiel gesagt, dass er das thematisiert, aber China versucht das immer, wie soll ich das sagen, dagegen sich zu sprechen und versucht da Druck zu tun auf ökonomische Seite, damit es nicht thematisiert wird, nicht nur für die Schweiz. Und was Indien betrifft, wir haben eine Advocacy-Kampagne gemacht letzten Sommer, mit der Hoffnung, dass nicht nur die Politiker, aber auch die Firmen, die in Indien arbeiten, mehr achten über die Menschenrechte in Indien und versuchen, das zu thematisieren und versuchen, Druck zu tun auf die Regierung in Indien, damit sie ihre Ideologie ändern und damit sie die Minderheiten, die religiösen Minderheiten respektieren. Bis jetzt hat es, um ehrlich zu sein, leider wenig Früchte gebracht. Aber wir glauben, dass betreffend Indien unsere Regierungen könnten wirklich Einfluss haben auf die Situation, wenn sie das offen thematisieren würden mit die Behörden von Indien.
Die vorletzte Frage. Welche autoritäre Regierungen und Kriminelle nutzen Covid-Beschränkungen aus und setzen so die Kirche unter Druck?
Also ich kann drei Beispiele, ich werde mit Beispielen antworten. Ein erstes Beispiel ist in Afrika, südlich der Sahara, wo die islamistischen Gruppen nutzen die Situation mit Covid, um ihren Einfluss weiter auszubauen und noch mehr Druck auf die Bevölkerung auszuüben. Das bedeutet, dass in den zwei letzten Jahren die Gewalt hat weiter zugenommen in der Region. Sie haben profitiert, dass die Regierungen und dass die Reisen im Land, in diese Länder, dass es Restriktionen gegeben hat, um da noch mehr Einfluss zu nehmen. Ein anderes Beispiel wie nochmals in Indien, aber das betrifft auch andere Länder, andere Regionen. Christen wurden von den humanitären Hilfe und Nothilfe ausgeschlossen, weil sie Christen sind und weil sie kein Hindu sind, zum Beispiel in Indien. Also wir haben wirklich uns, wir haben uns mobilisiert, um die Christen Nothilfe zu bringen, weil sie wurden von dieser Nothilfe von lokalen Behörden ausgeschlossen. Oder für einige Regierungen, wie es der Fall ist in Algerien, sie nutzten die Situation, um die Kirchen nach Ende der Lockdown nicht mehr zu öffnen, während die Moscheen wieder geöffnet werden konnten. Und auf diese Weise wurde die Diskriminierung und Verfolgung von Christen verstärkt und sie daran gehindert, sich frei zu versammeln.
Weshalb wurden die Kirchen nicht geöffnet in Algerien? Schon?
Also vor die Covid-Krise wurden schon Kirchen in Algerien, also ich spreche vor allem von protestantischen Kirchen, wurden schon ein paar 13 ungefähr geschlossen, weil einfach die Regierung macht Druck auf Christen in diesem Land und versucht mit der Schließung von Kirchen die Verbreitung des christlichen Glauben zu bremsen und Druck auf die Christen zu tun. Aber während Covid natürlich wurden viele Aktivitäten im Land wurden geschlossen. Die Moscheen wurden geschlossen wegen der Pandemie und natürlich auch alle Kirchen. Und wenn die Situation sich wieder ungefähr normalisiert hat, wurden die Moscheen geöffnet, aber das war ein gutes Grund in diesem Zusammenhang, ein gutes Grund zu sagen, okay, jetzt wurden die Kirchen geschlossen, diese werden wir nicht mehr öffnen. Und um ehrlich zu sein, ohne große Gründe zu geben einfach, weil es geht einfach um Verfolgung und es geht um Diskriminierung.
Denken Sie, dass es da einen ideologischen Hintergrund hat, den
genau.
christlichen
genau.
Glauben?
Das ist eine islamistische Agenda, um sehr ehrlich zu sprechen.
Wenn man die Weltverfolgungskarte anschaut, sind die Christen in vor allem muslimischen und asiatischen Länder verfolgt und unterdrückt. Können Sie sagen, weshalb gerade diese Region für uns Christen am gefährlichsten ist?
Also in Afrika, man kann sagen, dass dort die islamistischen Extremisten und die islamistischen Gruppen haben immer mehr Einfluss genommen in dieser Gegend. Sie haben verschiedene Agenda dafür. Aber der Grund dafür ist vor allem, dass diese islamistischen Gruppen haben mehr Kraft gehabt nach der Krise in Libyen gehabt, teilweise mit was in Irak und Syrien passiert ist. Und diese Gruppen haben sich verbreitet in den ganzen Norden von Afrika und in der Subsahara-Region. Haben sie immer mehr Druck auf Regierungen gemacht, Regierungen, die sehr schwach sind, ökonomisch schwach sind, politisch schwach sind und dafür, sie sind nicht in der Lage, ihre Bevölkerungen zu verteidigen. Und das bedeutet, dass die extremistische, islamistische Gruppen haben davon profitiert. Aber das ist ziemlich komplex. Es gibt eine religiöse Agenda, aber es gibt auch viele andere Gründe, wie zum Beispiel in Afrika, das ist ein Weg für Drogen, die nach Europa gehen. Und es gibt deswegen auch, diese Gruppen sind auch Gruppen, die davon profitieren, um Geld zu tun, zum Beispiel. Oder es gibt viele, sagt man, Rohstoffe oder natürliche Ressourcen.
Mhm.
Es gibt viele in diesen Ländern natürliche Ressourcen, die diese Gruppen natürlich versuchen auch, für Geld zu haben. Also und es gibt auch die Situation von Klimasituation, die sich ändert in der Sahelregion und wo Gruppen von Leuten versuchen, im Süden zu gehen, wo die Situation besser ist als im Sahel. Und alles zusammen macht die ganze Situation in Subsahara-Region komplex. Aber man muss wirklich sagen, dass es verschiedene Gründe für die Situation gibt, aber die religiöse Lage hat natürlich einen Einfluss und das ist nicht zufällig, dass die Christen vor allem attackiert werden in Nigeria, in Mali, in Burkina Faso und so weiter, weil die islamistische Gründe versuchen, parallel zu anderen Gründen versuchen, die Christen zu eliminieren von dieser Region und dort eine islamistische Staat zu gründen.
Lieber Herr Fanchalon, ich denke, wir haben einige Themen aufgegriffen und wir sehen, dass die Regierungen leider nicht so viel machen, wie sie machen sollten, da es das Geld doch im Vordergrund steht. Ich möchte mich bedanken für Ihre Auskunft und für Ihre Arbeit und wünsche Ihnen Gottes Segen.
Danke vielmals und danke nochmals für diese Möglichkeit, für mich das Thema zu besprechen.
Das war Philipp Fanchalon, Leiter von Open Doors hier in der Schweiz. Nun machen wir nun einen kleinen Break und dann kommt noch eine Nachricht. Die letzte Nachricht kommt von den Kollegen von Vatican News und sie titeln Mexiko bisher 258 Priester an Covid-19 verstorben. In Mexiko haben 2 Jahre Covid-19-Pandemie auch in der katholischen Kirche viele Menschen gefordert. 7 Bischöfe, 258 Priester, 6 Ordensbrüder, 10 Ordensfrauen und 13 ständige Diakone sind an der mit den Infektionen mit dem Coronavirus gestorben. Das teilt das Centro Cattolico Multimedial, abgekürzt CCM, in einem aktuellen Bericht mit. Speziell bei den Ordensleuten dürfte die tatsächliche Zahl um ein Vielfaches höher sein, da die Fälle nicht zentral gemeldet werden, gab die kirchliche Einrichtung bekannt. 7 Bischöfe seien zum Todeszeitpunkt eremitiert gewesen, 2 hingegen amtierende Diözesanbischöfe und 1 Weihbischof, wobei der bislang letzte Corona-Tote ein Bischof im September 2021 war. Auch Omikron trifft Kirchenleute. Auch die Omikron-Welle lässt Mexiko-Kirche nicht unverschont. 8 Bischöfe haben sich laut CCM seit Jahresbeginn infiziert, wobei die meisten inzwischen wieder genesen sind. 2 José Inseri Instro Guerrero Macias von Mexicali und der emeritierte Oberhirte von Echatapec, Onosimo Capte Silvia, befanden sich zuletzt im kritischen Zustand. Insgesamt infizierten sich seit Pandemiebeginn 38 Bischöfe des lateinamerikanischen Landes. Was die Priester betrifft, beklagen laut CCM die Erzdiözesen Mexiko und Guadalajara mit jeweils knapp 30 toten Priestern die meisten Todesopfer, gefolgt von den Diözesen Puebla 18, Morelia 14, Monterrey 12 und San Luis Potosí 9. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war es für heute. Sie können dann morgen wieder die Sendung nachhören oder auch am Sonntag. Eben wie erwähnt, entweder am Sonntag oder spätestens am Montag im Sendung Zoom werden wir über den Gutachten von Erzbistum München und Freising berichten. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic und ich wünsche Ihnen in jedem Haushalt Gottes Frieden.